Deutschlandfunk Interview.
Online-Unterricht statt Klassenzimmer, Laptop statt Kreidetafel. Die langen Corona-Monate waren für Schüler und Lehrer gleichermaßen eine Belastung. Schon während der Pandemie gab es warnende Stimmen, die große Lehr- und Leistungsdefizite an den Schulen vorhersagten. Nun, seit heute Vormittag, haben wir es schwarz auf weiß. Zum ersten Mal seit Corona wurde eine neue PISA-Schulleistungsstudie vorgelegt. Und das Zeugnis der OECD ist alles andere als erfreulich. Und mitgehört hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Düll. Ich grüße Sie, Herr Düll, guten Tag.
Grüße Sie auch.
Die deutschen Schülerinnen und Schüler, Sie haben es gehört, haben bei PISA so schlecht abgeschnitten wie noch nie zuvor. Ist das ein neuer PISA-Schock?
Ich würde es nicht als neuen Schock bezeichnen, denn es war fast zu erwarten, dass es in diese Richtung gehen wird. Und denn die Studien, die wir ja in letzter Zeit veröffentlicht bekommen haben, IQB-Studie, IGLU-Studie, haben schon in die Richtung gewiesen. Insofern überrascht mich das Ergebnis nicht sehr. Allerdings muss man auch sagen, vieles davon ist eigentlich auf der Hand gelegen, sage ich einmal. Darum überrascht es mich ja auch nicht. Es ist klar, dass Menschen, die gerade erst in unser Land gekommen sind und das Deutschen nicht mächtig sind, an dieser Stelle die größte Barriere haben, die sie überwinden müssen, um im Bildungssystem erfolgreich zu sein. Und das ist in den Ländern, die uns gerade vorgeführt wurden, so nicht der Fall. Also Japan und Korea sind jetzt nicht die Länder, die in den letzten Jahren eine Million Einwanderung bekommen hätten oder mehr noch. Und das muss man einfach auch mal im vergleichen, dass das eben anders ist in diesen Ländern als bei uns. Aber das schließt nicht aus, dass wir daraus lernen müssen, dass hier ein Trend zu sehen ist, gegen den wir ankämpfen müssen.
Also die deutschen Schulen, die deutschen Lehrer haben wenig Anteil an dieser Entwicklung, sagen Sie, sondern vor allem die vielen Kinder und Jugendlichen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, etwa aus der Ukraine.
Wenn Sie sozusagen binnen eines Jahres 200.000 Schüler mehr bekommen, die des Deutschen nicht mächtig sind, dann haben Sie eine riesige Herausforderung. Und wenn Sie sich das anschauen, dass die Kinder der mit Migrationshintergrund der ersten und zweiten Generation sich seit 2012 verdoppelt haben auf ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler und wir dabei auch Grundschulklassen haben, da sitzt überhaupt kein Kind mehr drin mit Deutsch als Muttersprache oder als wenigstens Verkehrssprache, dann liegt es auf der Hand, dass hier Zugangsprobleme zu unserer Bildung bestehen. Und deswegen muss man von klein auf, sobald man die Kinder im Land hat, mit Deutschunterricht letztlich beginnen, mit Deutschförderung beginnen. Man muss die entsprechende Diagnostik durchführen, wo es hapert und auch darauf dahingehend, was der Bildungserfolg wohl mal sein wird, also in welche Richtung es gehen könnte. Um das entsprechend zu diagnostizieren, brauche ich aber Personal und ich brauche vor allem Zeitressourcen, um das zu machen. Und da hat die Politik in den letzten Jahren, sage ich einmal, mit Scheuklappen gearbeitet. Man hat vielfach Menschen nicht eingestellt in Zeiten, wo man zu viel Lehrer hatte. Und das hätte man anders machen müssen. Die hätte man sofort reinnehmen müssen, auch wenn man dann über Gebühr sozusagen mehr Menschen hat, als man bräuchte zunächst. Aber die hätte man in die Förderung stecken können und dann hätten wir jetzt auch einen geringeren Lehrermangel.
Kann man also sagen, die Politik, und das ist ja in Sachen Bildung vor allem Ländersache, ist sehenden Auges in diese, wenn man sagen will, Bildungskatastrophe geschlittert?
Zu gewissen Graden ja, weil man hier die personelle Seite eben außer Acht gelassen hat, die Ressourcenseite außer Acht gelassen hat. Es gab auch eine gewisse Naivität bei manchen Politikern, die gesagt haben, wunderbar, wir bekommen neue Menschen ins Land. Das macht uns, bereichert unser Land, aber wir haben übersehen, dass diese jungen Menschen ein Recht auf Bildung haben, ein Recht auf Enkulturation haben, ein Recht haben, deutsche Sprache von kleinst auf zu erlernen. Und da hat die Politik sicherlich versagt. Und wenn man dann auch wegen PISA sich nur mit Standardisierung und solchen Dingen beschäftigt, dabei aber übersieht, dass es um die individuelle Förderung letztendlich geht und dass ich den Spracherwerb ermöglichen muss, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich solche Ergebnisse habe.
Besonders auffällig ist ja, dass es geht ja nicht nur um migrantische Kinder, die schlechter abschneiden, sondern insgesamt gibt es ja einen Zusammenhang zwischen Lernerfolg und dem sozialen Herkunft auch des Elternhauses. Also Eltern, denen es schwerfällt, bei den Hausaufgaben mitzumachen, in Mathe oder in anderen Bereichen mit ihren Kindern zu lernen. Was sagt das über unser Bildungssystem?
Ja, die Eltern sind letztendlich ein Schlüssel zum Erfolg ihrer Kinder. Nicht nur das, was Schule bietet, ist hier wichtig, sondern die Eltern müssen ihren Kindern da ein Vorbild sein. Das heißt, auch wenn sie jetzt Zuwanderer zum Beispiel sind, sie müssen Deutsch lernen, sie müssen schauen, dass sie in Arbeit kommen. Es kann nicht sein, dass die keine Arbeit haben, aber die Kinder jeden Tag zur Schule gehen. Also daran muss unsere Gesellschaft arbeiten. Da müssen wir durchaus auch etwas fordern. Fördern und fordern ist nichts, was nur die Schule betrifft. Fördern und fordern betrifft auch den Umgang mit den Eltern. Das muss man einfach mal so klipp und klar sagen, denn Eltern sind wesentlich für den Bildungserfolg ihrer Kinder. Schule kann nicht alles auffangen, was übers Elternhaus nicht kommt. Ich mache dabei den Eltern gar keinen Vorwurf, sondern die müssen in Bedingungen sein, dass sie das auch umsetzen können. Man muss ihnen die entsprechenden Angebote machen. Da sind wir grundsätzlich auf einem guten Weg, aber wir müssen uns auch bewusst sein, wenn sie jedes Tag, jede Woche immer neue Menschen in unser Land kommen, die immer wieder neu untergebracht werden müssen, die immer wieder neu in Deutschkurse gebracht werden müssen, dann ist das halt eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft. Und das unterscheidet unsere Gesellschaft dramatisch von der in Japan oder Korea. Und wenn man Estland anschaut, in Estland spricht man Russisch oder Estnisch, aber es gibt keine großen anderen Sprachen, weil dort keine großartige Einwanderung stattfindet. Die ukrainischen Flüchtlinge in Estland sprechen Ukrainisch, aber damit sehr nah am Russischen. Und insofern besteht da keine Verständigungsprobleme. Dann ist der Einstieg ins Bildungswesen dort wesentlich einfacher als bei uns.
Herr Düll, braucht es jetzt eine grundlegende Reform unseres Bildungssystems oder reicht es, einzelne kleine Stellschrauben zu drehen, damit es bei künftigen PISA-Studien dann wieder bessere Noten geben wird?
Letztlich ist so, wie wir aufgestellt sind, die Grundform, die ist vernünftig und die ist gut und mit der müssen wir weiterarbeiten. Aber jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es genügend Lehrkräfte gibt, dass die Lehrkräfte Zeitressourcen haben, um sich individuell um die Kinder zu kümmern, um die Diagnostik zu kümmern. Wir benötigen flankierendes Personal, das zusätzlich zu den Lehrern auch in die Klassen reingeht und sich um das eine oder andere Kind kümmert, die das auch dürfen. Wir haben ja auch Inklusionskinder, um die man sich kümmern muss. Das sind so die Dinge. Wir müssen die Lehrer von unsinnigen Verwaltungskram befreien, damit sie sich der eigentlichen Arbeit widmen können. Ich glaube nicht, dass wir unsere Strukturen verändern müssen.
Ja, zu der Struktur gehört aber auch der Bildungsföderalismus. Also Bildung ist Ländersache. In Bayern gibt es andere Lehrpläne als im benachbarten Baden-Württemberg oder Thüringen. Ist das immer noch ein Königsweg oder sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass man es zentral macht wie in anderen Ländern, die besser abschneiden, etwa Frankreich?
Es gibt Länder, die es zentral machen und besser abschneiden. Es gibt Länder, die es nicht unbedingt so machen und nicht besser abschneiden. USA. Schauen wir es uns doch einfach mal an. Wenn wir hier leistungsmäßig das anschauen bei Länderstudien innerhalb Deutschlands, dann erleben wir immer, dass ein Bundesland wie Sachsen gut abschneidet und wir erleben, dass ein Bundesland wie Bayern gut abschneidet. Und Bayern ist das Beispiel für ein Land mit hoher Zuwanderung aus verschiedensten Regionen der Welt. Sachsen hat das nicht ganz in dem Maße, aber beide sind erfolgreich. Hamburg ist erfolgreich jetzt mit seiner Sprachförderung. Auch das zeigen die bundesdeutschen Studien. Und dann muss ich sagen, da gibt es also Bundesländer, die uns zeigen, wie es machbar ist und was man tun muss. Und daran sollten sich die anderen in diesem Wettbewerb orientieren.